Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sigrid Brinkmann begrüßt Sie am Mikrofon. Deftiger Humor und Lust an experimentellen Sprachspielen zeichnen die Bücher des österreichischen Schriftstellers Franz Sobel aus. Nach ziemlich überdrehten Plots hat sich Franz Sobel in den vergangenen Jahren historischen Stoffen zugewandt. 2017 schrieb er über die Havarie der französischen Fregatte Méduse. Für die 400 Passagiere des 1816 auf Grund gelaufenen Schiffs gab es nur 6 Rettungsboote. Damals empörte sich ganz Europa über das Unvermögen des Kapitäns. Die Eroberung Amerikas war das Sujet eines Romans, den Franz Sobel 2021 veröffentlichte. Und in die Reihe seiner historischen Erkundungen passt auch der jüngste Roman. 100 Wörter für Schnee handelt vom Wettlauf zweier amerikanischer Entdecker, die den Nordpol erreichen wollen, und von der Begegnung zweier einander zutiefst fremder Kulturen. Natürlich war das Buch längst fertig, bevor mit Donald Trump wieder ein Amerikaner Grönland erobern will. Und doch meint man, dass sich die Realgeschichte in Franz Sobels Roman spiegelt. Oliver Jung rezensiert ihn für uns.
Der Nordpol. Magnetisch angezogen wurden die beiden Abenteurer und Rivalen Robert Peary und Frederick Cook von jenem magischen Ort, von dem aus es in alle Richtungen nach Süden geht. Ihre Behauptungen aber, den Nordpol 1908 bzw. 9 erreicht zu haben, sind in beiden Fällen umstritten. Auch bei Franz Sobel scheitern sie, heroisch an der arktischen Natur und kläglich am eigenen Ehrgeiz. 100 Wörter für Schnee erzählt in penibel recherchierten Details vom langen Kampf mit den Elementen. Über Jahre nämlich unternahmen Peary und Cook, anfangs sogar gemeinsam, Hundeschlitten-Expeditionen in den Norden Grönlands. Begleitet wurden ihre Trupps von indigenen Inuit, den nördlichsten Inuit, die im Eis zu überleben wissen. Auf dieses Zusammentreffen der Kulturen hebt der Autor ab. Die Polareskimos und die Amerikaner halten sich im Buch gegenseitig für primitive Wilde, kommen aber zunächst ganz gut miteinander aus. Zur Culture-Clash-Komödie wird der Roman, wenn Eskimo-Männer etwa auf rituellem Frauentausch bestehen. Ganz in seinem Element ist der Autor bei der Beschreibung der arktischen Küche.
Jetzt brachten die Eskimos unter vielen Entschuldigungen, welch schlechte Gastgeber sie doch seien, eine gefrorene Robbe, hackten ein Loch hinein und holten faustgroße Klumpen hervor, von denen niemand der Katlunaken wusste, was sie waren. Embryos? Erst als der weißliche Tran weggewischt worden war, erkannte Peary verrottete Federkiele. Fermentierte Krabbentaucher! Die Inuit verschlangen sie gierig mit Putz und Stängel.
Peary, deutlich unsympathischer gezeichnet als Cook, erweist sich allerdings als egozentrischer Rüpel mit Eroberer-Phantasma. Als er 2 geraubte heilige Steine, Meteoriten, ins American Museum of Natural History bringen lässt, macht der Leiter von dessen anthropologischer Abteilung, ein bekannter Name, einen Vorschlag.
Vielleicht bringen Sie nächstes Mal ein lebendes Exemplar mit. Einen Menschen? Der Entdecker taxierte diesen Franz Boas. Diese Rasse untersuchen, vermessen und studieren. Es geht um wertvolle Erkenntnisse. Bei der Weltausstellung wurden Labrador-Eskimos gezeigt, aber die hatten bereits engen Kontakt mit der Zivilisation. In Hamburg werden fremde Völker in einem Zirkus ausgestellt. In Wien treten sie in Revuen auf. Aber so einen Polareskimo hatte noch keiner. Bringen Sie mir einen.
Gesagt, getan. Gemeinsam mit einem weiteren Meteoriten, all das ist belegt, brachte Peary 1897 6 Grönländer nach New York. Damit ist die zweite große Erzähllinie des Buchs eröffnet, eine Gegenexpedition sozusagen, die sich jedoch tragisch entwickeln sollte. 4 der neugierig beäugten Indigenen starben bald an Virusinfektionen. Noch bedrückender als dieses Schicksal wirkt die abschätzige Behandlung, die sie erfahren. Einer der Grönländer kehrte schließlich zurück in seine Heimat. Der inzwischen zur Vollwaise gewordene junge Minnick blieb jedoch und wurde von einem Museumsmitarbeiter adoptiert. Jahre später musste er erfahren, dass seine toten Verwandten gar nicht begraben worden sind, wie man ihm vorgespielt hatte, sondern als Skelette im Museum ausgestellt wurden. Nach diesem ultimativen Verrat kehrte auch Minnick nach Grönland zurück. Aber er fand sich nicht mehr ein, hatte seine Identität zwischen den Kulturen verloren. Zu welchen Entwurzelungen das System aus Kolonialismus und Rassismus führte kommt in Franz Hobels Doppelbiografie über Peary und Minnick noch einmal ungefiltert zum Ausdruck. Für das Buch spricht auch, dass der Autor nicht moralisch überempört erzählt. So kommen auch gute Amerikaner vor und Minnick wird ein forscher Witz zugeschrieben. Dem Eisjungen ist etwa jede Wärmequelle recht, auch die der Hölle.
In der Sonntagsschule lernte er Jesus Christus und eine warme Stube kennen, in der alle Sünder erwartet wurden. Ich auch Sünder sein wollen. Was ist das? Du bist schon einer, wenn du solche Reden führst.
Doch schon die Idee, Minnick auf diese Weise sprechen zu lassen, erinnert an schlimmste Filmkomödien. Ähnlich unbeholfen wirken Ausrufe wie »voll der Blitz«, die den Ghetto-Slang von Pearys schwarzem Begleiter Hansen imitieren sollen. Zudem pflicht der moderne Erzähler Begriffe wie IKEA oder Microsoft ein, ohne aber die Linien auch inhaltlich in die Gegenwart auszuziehen. Stets erfrischend sind Franz Obels Vorlieben für das Grobianische und den dröhnenden Karlauer. Dieser erzählerische Anarchismus, der an den frühen Grotesken des Autors faszinierte, wirkt in einer ethisch fundierten Kolonialismus-Dekonstruktion jedoch nicht subversiv, sondern deplatziert. Dass Peary mit der Poleroberung seinen strengen Vater überwinden möchte, ist Tiefenpsychologie für Dummies. Nicht anders das Herumspuken einer indigenen Muttergöttin im Unterbewusstsein der Eroberer. Das zentrale narrative Motiv wiederum, das der Spiegelung, wird in seiner Banalität überstrapaziert, wenn Minnick auch noch unablässig »Ich bin der Spiegel« sagen muss. Das ist schade angesichts des enormen Erzählaufwands. Als Abenteuerprosa auf historischer Grundlage hat der Roman seinen Reiz. Aber als Reflexion über die Mechanismen politisch-kultureller Hegemonie wirkt er einfach zu naiv. Es kommt einem vor, als sei Franz Obel mit seiner poetischen Expedition ähnlich gescheitert wie seine Helden. Die stilistische Eroberung, die ihm vorschwebte, bleibt Behauptung.
Oliver Jung über 100 Wörter für Schnee, den neuen Roman des Österreichers Franz Obel. Erschienen ist er im Wiener Schollnei Verlag. Das Buch hat 528 Seiten und kostet 28 Euro.